Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel und der Frage, wo bleiben die Romane für junge Männer? Das fragen wir gleich hier in der Sendung anlässlich der Leipziger Buchmesse, die heute zu Ende geht und auf der in den letzten Tagen zwar viele junge Frauen unterwegs waren, aber kaum junge Männer. Außerdem geht es um die Frage, wie kulturelle Vielfalt und biologische Vielfalt zusammengedacht werden könnten. Darüber haben an diesem Wochenende Kultur- und NaturwissenschaftlerInnen auf einer Konferenz in Gießen nachgedacht. Zuerst aber der Blick in die Türkei. Dort gab es auch an diesem Wochenende wieder Proteste gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Die Demonstrierenden werfen dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, seinen Konkurrenten İmamoğlu gezielt aus dem Verkehr gezogen zu haben, da er als aussichtsreicher Gegenkandidat bei den nächsten Wahlen galt. Was bedeutet diese Verhaftung? Was bedeuten diese Proteste für die kulturellen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland? Und wie sollte sich Deutschland jetzt positionieren? Mein Kollege Wladimir Balzer hat diese Fragen weitergegeben an Kulturschaffende hier in Deutschland, die Verbindung haben in die Türkei.
Can Dündar vermisst seine Heimat. Der von Erdogan verfolgte türkische Journalist wäre jetzt gerne bei den Protesten dabei.
I would love to be there together with them fighting for democracy, but I'm trying my best to support them from afar.
Er unterstützt sie von der Ferne, sagte Can Dündar, einer der berühmtesten Journalisten seines Landes, ist vor einigen Jahren nach Deutschland geflohen. Er muss bis heute um sein Leben fürchten und steht unter Personenschutz. Angst hat er keine, sagt er. Und die Menschen in der Türkei überwinden sie auch.
We see people broken through the wall of fear.
Die Proteste jetzt könnten mehr bewirken als die Gezi-Proteste vor 12 Jahren. Heute sei Erdogan schwächer, die Opposition stärker. Schon die wirtschaftliche Lage des Regimes sei schlechter als damals. Ähnliches beobachte er auch in der türkischen Community in Deutschland. Die Erdogan-Unterstützer werden weniger, sagt Can Dündar. Was er selbst tun kann? Er bekommt Videos und Dokumente, die er versucht, über seine Netzwerke zu verteilen. Er glaubt an den Exiljournalismus. Can Dündar lernt gerade Deutsch. Er will die deutsche Staatsbürgerschaft. Und er hat Erwartungen an Deutschland, an Europa.
Condemnation would not help. We need the solidarity together with the democratic forces of Turkey. And if you condemn,
eine reine Verurteilung des Regimes reicht nicht, sagt er. Es braucht viel mehr Solidarität mit den demokratischen Kräften. Auch Claudia Roth, der scheidenden Kulturstaatsministerin von den Grünen, fehlen die klaren Worte gegenüber dem Erdogan-Regime.
Also ich finde, ehrlich gesagt, Europa ist schon verdammt leise. Das ist schon ein sehr lautes Schweigen. Und ich glaube, es müsste jetzt mal deutlicher sich hörbar machen. Denn kann ja nicht sein, dass Erdogan ausnützt, dass Europa ihn braucht in Zeiten eines aggressiven Putins oder in Zeiten von Migration und Flucht. Sonst verliert ja Europa komplett die Glaubwürdigkeit.
Die Politikerin engagiert sich seit Jahren für eine demokratische Erneuerung in der Türkei. Bei ihren häufigen Besuchen im Land baut sie die Kontakte in die türkische Kulturszene aus, versucht Zeichen zu setzen. Auch wenn sie beobachtet, dass Erdogan das Land schon so lange Zeit regiert und weiter regieren will.
Ich glaube, das Ziel ist klar, Erdogan will zeitlebens Präsident bleiben und alle, die sich da ihm im Weg stellen und die tatsächlich eine Konkurrenz für ihn sind, die muss er kriminalisieren, wegschaffen. Das wird auch dazu führen, dass für viele, gerade junge Menschen, sich die Frage stellt, haben wir überhaupt noch eine Zukunft in der Türkei?
Gerade die junge Kulturszene freut sich auch über Orte wie das Goethe-Institut, vertreten an 3 Standorten im Land, der größte in Istanbul. Dort kommt noch das deutsche Kulturzentrum Tarabya hinzu, das von der Botschaft betrieben und vom Goethe-Institut künstlerisch verantwortet wird. Johannes Ebert ist Generalsekretär des Goethe-Instituts.
Und wir stehen da solidarisch, weil das Goethe-Institut steht natürlich auch für Meinungsfreiheit und für Kunstfreiheit.
Längst gibt es eine eigene deutsch-türkische Kulturszene mit Menschen, die beiden Ländern familiär verbunden sind. Der Regisseur und Künstler Ersan Montag zum Beispiel, Sohn aus einer türkischen Einwandererfamilie, geboren in Deutschland, stellte letztes Jahr im deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig aus, thematisierte seine Herkunft. Gerade aber erlebt er Streit.
Das geht durch alle türkischen Biografien, durch alle Familien. Da gibt es überall diese Konflikte. Und im Grunde ist es wie das Weihnachtsessen und Gespräche mit dem AfD-Onkel. Es gibt halt diese versperrten Kanäle. Und ich hoffe, dass die jetzt geöffnet werden. Und ich wünsche mir das so sehr, weil es gibt in der Türkei so ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach einem besseren Leben. Es ist enorm wichtig, dass das jetzt zum Erfolg geführt wird und endlich diese Repression der letzten 20 Jahre ein Ende findet.
Der Regisseur Ersan Montag und weitere Stimmen aus der deutschen Kulturszene zur Lage in der Türkei nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Eine hochpolitische Eröffnungsfeier, auf der das Buch als Verteidigerin der Demokratie gefeiert wurde, ein Buchpreis für Autorin Christine Bilkau, der manche überrascht hat, und literarische Neuentdeckungen aus dem hohen Norden, geschrieben von Autorinnen und Autoren aus dem diesjährigen Gastland Norwegen. Das war die Leipziger Buchmesse, die in wenigen Minuten zu Ende geht. Um 18 Uhr schließt die Messe ihre Türen und verabschiedet die letzten Besucherinnen und Besucher. Insgesamt kamen laut der Veranstalter in diesem Jahr knapp 300.000 Menschen auf die Messe und damit nochmal deutlich mehr als letztes Jahr. Für meinen Kollegen Nils Schniederjan ist das aber nicht nur ein Grund zum Jubeln, denn eine Besuchergruppe hat er auf der Messe vermisst. Junge Männer, die sich für Romane und Sachbücher interessieren. Fehlanzeige.
Die Leipziger Buchmesse platzte in diesem Jahr aus allen Nähten. Zum ersten Mal mussten die Veranstalter den Ticketverkauf für den traditionell besucherstarken Samstag bereits vorher einschränken. Den meisten in der Branche ist völlig klar, woran das auch lag. Vor allem die Schlangen an den New Adult und Dark Romance Ständen, also bei oft anzüglichen Liebesromanen, die vor allem abseits der großen Verlage publiziert werden, erstreckten sich hunderte von Metern entlang der Hallenwände. In diesen Schlangen standen meist junge Frauen. Für sie gab es auf der Buchmesse eine riesige Zahl neuer Angebote. Junge Männer entdeckte man in diesen Tagen hingegen kaum. Für Literatur scheinen sie sich überhaupt nicht mehr zu interessieren. Das dürfte mittelfristig nicht nur für die Verlagsbranche zum Problem werden. Denn junge Männer konsumieren andere Inhalte, andere Medien. Sie hören Podcasts, begleiten den Alltag von Influencern, vertrödeln ihre Abende mit Streamern. Die Auswirkungen dessen, dass junge Männer und Frauen anfangen, in medial völlig unterschiedlichen Welten zu leben, deuteten sich unter anderem bei der letzten Bundestagswahl an. Die beliebteste Partei bei jungen Männern unter 24 Jahren war die AfD. Unter jungen Frauen war es mit deutlichem Abstand die Linke. Nun wäre es zu einfach zu behaupten, junge Männer tendierten zu einer Rechtsaußenpartei, weil sie keine Bücher mehr lesen. Auffällig ist es aber schon. Gab es früher noch große Romane, die explizit die Lebenswelt junger, oft verlorener Männer in den Mittelpunkt rückten, fehlen diese Erzählungen heute fast völlig. Früher war die Komplexität männlicher Adoleszenz noch ein literarischer Lieblingstopos. Von Philip Roth über den jungen Bret Easton Ellis bis zu Wolfgang Herrndorf gab es bis vor einigen Jahren stets eine Reihe Autoren, die vor allem und explizit Männer angesprochen haben. Schaut man sich die Bestsellerlisten heute an, scheinen höchstens noch Ratgeber und Selbsthilfebücher zweifelhafter Unternehmer und vermeintlicher Finanzexperten das Interesse junger Männer zu locken. Dass Männer sich von der Literatur verabschiedet haben, zeigt sich auch an Hochschulen. Frauen machen bundesweit 79% der Studierenden an Germanistikinstituten aus. Jetzt könnte man sagen, na und? Dann hören Männer eben nur noch Podcasts und schauen YouTube-Videos, während Frauen weiter lesen. Was soll's? Doch die Literatur bietet mehr als all diese hektischen Formate. Auch ein Roman kann seine Leser unterhalten, verblüffen, inspirieren. Aber Literatur bietet uns vor allem die Möglichkeit, neue und andere Geschichten über uns zu erzählen. Und sie erzählt eben, anders als die meisten Influencer, nicht nur Heldengeschichten von Autonomie und Macht. Die Literatur stellt seit jeher komplexere Fragen. Danach, in welchem Verhältnis Autonomie und Verletzlichkeit stehen, wann männliche Härte nicht zum Erfolg, sondern zu bloßer Brutalität führt, aber auch, inwiefern manche männlich konnotierte Tugend nötig ist, um in dieser Welt seine Ziele zu erreichen. Wollen wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, dann müssen wir junge Männer dazu bekommen, sich mit diesen Fragen tiefer auseinanderzusetzen. Solche Literatur wäre dabei ein wichtiger Baustein. Die Branche müsste sich deshalb stärker darum kümmern, diese Zielgruppe wiederzuentdecken. Sie müsste aktiv nach Autoren suchen, die von Corona, wachsender Zukunftsangst und einer neuen, gesellschaftlichen Militarisierung geprägt sind und erzählen können. Wenn in Koalitionsverhandlungen über die Möglichkeit diskutiert wird, ganze Jahrgänge junger Männer wieder zu Soldaten auszubilden, wo ist dann die Literatur, die dieser Generation hilft, damit umzugehen? Im Moment gibt es sie leider nicht. Die Verleger, Agentinnen und Lektoren sollten auf Themen lenken, die wenig glamourös, aber relevant sind. Die sinkenden Aussichten auf eine stabile Partnerschaft, Die widersprüchlichen Ansprüche, die unsere Gesellschaft an die junge Generation stellt, die postheroisch, aber kriegstüchtig sein soll. Das alles sind Themen, auf die es keine vorgefertigten Antworten gibt. Gerade deshalb wäre die Literatur gefragt, diese Fragen zu verhandeln. Tut sie es nicht, bleiben reaktionäre Influencer die einzigen, die jungen Männern vermeintliche Antworten anbieten. Und die schicken ihr Publikum ganz sicher nicht auf die Buchmesse.
Es braucht mehr Literatur für junge Männer, meint mein Kollege Nils Schniederjan. Das war sein Kommentar zum Ende der Leipziger Buchmesse. In Sachen Vielfalt und Diversität erleben die USA in diesen Tagen einen gewaltigen Backlash. US-Präsident Donald Trump geht mit aller Härte vor gegen Diversitäts- und Gleichstellungsprogramme in Ministerien und Behörden, aber auch in Museen und Kulturinstitutionen. Darüber haben wir hier in Kultur heute mehrfach berichtet. Wenn also in diesen Tagen deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen zusammenkommen, um über Vielfalt zu sprechen, so wie an diesem Wochenende in Gießen, dann werfen sie natürlich auch einen Blick in die USA. Und daher war zu dem Symposium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen auch die Amerikanistin Heike Paul eingeladen. Sie habe ich vorhin zuerst gefragt, wie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Gießen denn reagiert auf die jüngsten Nachrichten aus den USA?
In Gießen wurde nicht nur über Trump gesprochen und insofern war die Stimmung auch nicht nur negativ. Allerdings ist es schon so, wenn man auf die USA fokussiert und auf die Politik, die Trump gerade betreibt, sieht man natürlich eine Antidiversitätsstrategie, die man sich so vor kurzem noch nicht hätte vorstellen können.
Ziel der Konferenz war es, Kultur- und PolitikwissenschaftlerInnen zusammenzubringen mit Forschenden aus den Naturwissenschaften, um mal zu schauen, ob es da in irgendeiner Form Zusammenhänge gibt zwischen kultureller Vielfalt auf der einen Seite und biologischer Vielfalt und ob diese verschiedenen Disziplinen vielleicht sogar voneinander lernen könnten. Was ist dabei rausgekommen?
Ich denke, wir haben identifiziert, dass wir durchaus ähnliche Fragestellungen haben. Also zum Thema Wissenschaftskommunikation war schon sehr deutlich, dass TeilnehmerInnen auch aus den Naturwissenschaften versuchen, auch in ihrer Wirkung in die Gesellschaft bestimmte positive Akzente zu setzen und auch eine Selbstwirksamkeit gesellschaftlicher Akteure zu unterstreichen im Hinblick auf Konsumverhalten, im Hinblick auf das Verhalten rund um Naturschutz und den Ressourcenverbrauch. Und andererseits, denke ich, sieht man in den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften auch diese Herausforderung, in eine Gesellschaft hineinzuwirken, die wir ja häufig auch als polarisiert wahrnehmen, auch mit Hinblick auf Wahlergebnisse in Deutschland, aber natürlich, Sie haben angesprochen, die USA und andere Regionen, Länder der Welt. Und auch hier gilt es ja zu schauen, also wie kann man in einer postmigrantischen Gesellschaft dafür sorgen, dass man Toleranz und Respekt vor Diversität und für Vielfalt vermittelt, als positiv begreifen lässt.
Ziel der Konferenz war es auch, darüber nachzudenken, ob es so etwas wie einen neuen Gesellschaftsvertrag braucht, so hieß es in der Ankündigung. Ein Gesellschaftsvertrag, mit dem wir unseren Planeten und unsere Demokratien schützen können. Wie genau muss man sich das vorstellen? Was soll das für ein Gesellschaftsvertrag sein?
Der Gesellschaftsvertrag als so ein abstraktes Modell, das ja jetzt auch im Hinblick auf das Symposium als planetar gedacht wurde, also gar nicht mehr gedacht auf jetzt eine nationalstaatliche Einheit, sondern einfach als doch sehr groß skizziertes Unternehmen. Also hier ging es vor allen Dingen darum zu schauen, inwiefern können wir es vorstellbar machen, dass wir auf diesem Planeten als Menschen die Ressourcen teilen mit anderen Menschen, aber eben auch mit allen anderen Lebewesen. Und sozusagen dieser Blick auf den Menschen, dass der so ein Stück weit weicht einer Bescheidenheit, einer Demut angesichts der Artenvielfalt und angesichts auch der Notwendigkeit, vielleicht Rechte, sowas wie Grundrechte auch zu denken für Tiere, Pflanzen, Flüsse und das mal so durchzuspielen und sich zu überlegen, wo führt das denn hin, wenn wir mal also radikale Perspektivenwechsel vornehmen auf unsere Gesellschaft. Das war eine Denkübung, eine Anregung, die auch aus diesem Symposium hervorgegangen ist.
Aber Grundrechte für Flüsse, das klingt jetzt schon erstmal so ein bisschen nach Utopie oder, ich weiß nicht, Wunschdenken?
Ja, ich glaube, das gibt es teilweise sogar schon in anderen Kontexten. Also wir hatten auch die Frage, also inwiefern können jetzt wir in westlichen Gesellschaften auch lernen von indigenen Wissensbeständen, Wissenstraditionen. Und in diesem Kontext sieht man schon sehr stark, dass diese Aufteilung, die wir haben in Mensch und Umwelt, auch konstruiert ist. Das ist auch vielleicht eine künstliche ist, die uns schon lange beschäftigt, aber die vielleicht in anderen Kulturen, in anderen Regionen der Welt so überhaupt nicht besteht.
Das sagt die Amerikanistin Heike Paul über ein wissenschaftliches Symposium an der Universität Gießen. Dort haben Geistes- und NaturwissenschaftlerInnen über Vielfalt und Diversität diskutiert. Übrigens eine Veranstaltung zu Ehren des Politikwissenschaftlers Klaus Leggewi, der diese Woche seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Ein Mix aus Krankenhausserie und düsterem Thriller. So könnte man die Fernsehserie Hospital der Geister von Lars von Trier vielleicht am besten beschreiben. Eine Serie aus den 90er Jahren über ein marodes Krankenhaus, in dem Monster und Geister ihr Unwesen treiben. Die Serie hat damals den Grimme-Preis gewonnen. Die Geschichten, die der dänische Regisseur Lars von Trier erzählt, funktionieren aber nicht nur in Film und Fernsehen. Viele seiner Filme wurden auch fürs Theater adaptiert. Und auch die Serie Hospital der Geister ist jetzt zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen. Am Deutschen Theater Berlin, inszeniert von Jan-Christoph Gockel und gespielt unter anderem von Mitgliedern des inklusiven Berliner Theaters Rambazamba. Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng war bei der Premiere.
In einem Kopenhagener Großkrankenhaus liegt so einiges im Argen. Ein neuer Kollege sorgt für Missstimmung, weswegen Chefarzt Einar Mosgaard das Arbeitsklima mit seiner Kampagne Morgenluft aufbessern möchte. Derweil bedrängt sein völlig ambitionsloser medizinstudierender Sohn die Leiterin des Schlaflabors. Der Stationsarzt Krogen hortet im Untergeschoss der Anstalt vielerlei medizinisches Gerät und Substanzen, die er für Gefälligkeiten wieder in Umlauf bringt. Es sind Geschichten wie diese, die im Hospital der Geister als äußerer Handlungsrahmen das Genre Arzt- und Krankenhausserie bedienen. Aber da ist auch ein Mystery-Thriller, der den Krankenhausalltag immer mehr überlagert und verdrängt. Und der hat mit einem Verbrechen aus der Vergangenheit zu tun und der Geschichte des Ortes mit dessen sumpfigem Untergrund, wo früher einmal Stoffbleicher gearbeitet haben.
Der Dampf, der aus den feuchten Stoffen aufstieg, hüllte den Ort in ewigen Nebel. Jahrhunderte später entstand an der gleichen Stelle ein Krankenhaus mit modernster Technologie.
In einer solch rationalen Welt hat man die Geisterjägerin Sigrid Drusse auf dem Kieker, die sich unentwegt mit simulierter Symptomatik einweisen lässt und einem untoten Mädchen auf der Spur ist, das im Schacht des Aufzugs ihr Unwesen treibt. Diesmal hat Frau Drusse es in die Neurochirurgie geschafft und dort ein hochteures CT machen lassen. Oberarzt Stieg Helmer ist entrüstet.
Offenbar ist diese Dame eine Art Guru. Alles nur Bauernfängerei, was die Arme immer da betreibt. Deutsche Krankheiten vor, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Wolfram Koch spielt den Neurochirurgen. Wie ein Berserker stapft der Starschauspieler über die Bühne, mit gesenktem Kopf, wild um sich schimpfend, die Karikatur eines egomanischen Despoten. An seiner Seite spielt Ulrich Mattes den grenzenlos harmoniebedürftigen Chefarzt. Zusammen mit weiteren Kollegen treffen sie sich zu den albernen Ritualen einer Freimaurerloge, deren Vorsitzender Jonas Sippel verkörpert. Er ist ein Star im Ensemble des inklusiven Berliner Rambazamba-Theaters, wo unter anderem Schauspielerinnen und Schauspieler mit Down-Syndrom arbeiten. Schon Lars von Trier hat in seiner Serie aus den 1990er Jahren mit einem Schauspieler und einer Schauspielerin mit Down-Syndrom gedreht. Johann Christoph Gockels Theaterversion erweitert den Blick auf den von statistischen Normen abweichenden Menschen. Da ist etwa die blinde und taube Tanja Hameter, die man behutsam auf die Bühne führt, wo sie dem Publikum ihre Form der Kommunikation erklärt.
Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie ich mit anderen Menschen kommuniziere.
Das sogenannte Lormen-Alphabet erscheint auf der großen Gase, die auch dann immer wieder vor die Bühne gespannt wird, wenn das Spiel übergangslos von physischer Präsenz auf Videobilder wechselt. Auf der Bühne ein fragmentarisches Dekor, ein Aufzug ist zu erkennen. Mal werden Stühle auf der Vorderbühne aufgereiht, mal starkst eine wunderbar bös blickende Marionette als Geist einer vor 100 Jahren vergifteten, unehelichen Arzttochter durch das aufgedrehte Spiel. Lars von Triers filmisches Vorbild hatte subtil ironisch verschiedene Genregrenzen seiner Seriengeschichte gestreift, hatte auch realistische Elemente mit einbezogen und dann die irdische Welt zugunsten der Ekstase eines immer verrückteren Geisterreiches hinter sich gelassen. Kingdom nennen die Mitarbeitenden ihr Krankenhaus. Durch die rissig werdende Außenhaut dringt das Verdrängte, das Dämonische und das Unbeherrschbare in die klinische Welt ein. Gesellschaftskritik, Vernunftkritik, dann Teufelswerk und Geisterspuk, Leben und Sterben. Die dämonische Wiedergeburt des Bösen, all das hatte eine geschlossene filmische Form. Auf dem Theater wird es mal zu Slapstick und Klamauk, mal zu ritualhafter Symbolik, dann zu aberwitziger Show-Attitüde. So scheut man sich nicht, in Glitzerkostümen den ABBA-Hit SOS zu singen. Die fünfstündige Aufführung wuchert immer mehr in ästhetische Beliebigkeiten aus, die Geschichte gerät aus dem Blick. Übrig bleibt eine Performance, die Menschen mit allen ihren mentalen Zuständen eine Bühne bietet. Die berühren den Zuschauer und nur deshalb könnte sich das Binge-Watching lohnen.
Meint Eberhard Spreng über die Bühnenfassung der Fernsehserie Hospital der Geister von Lars von Trier. Das Stück hatte am Deutschen Theater in Berlin Premiere. Einflussreiche Bildhauer der klassischen Moderne. Da fällt in der Regel zuallererst der Name des Franzosen Auguste Rodin. Seine Skulpturen gelten bis heute als wegweisend für die moderne Plastik. Deutlich weniger bekannt ist Rodins italienischer Künstlerkollege Medardo Rosso. Dabei war auch er ziemlich einflussreich. Als junger Mann ging er nach Paris und hatte dort Kontakt zu Künstlern und Schriftstellern der französischen Avantgarde und auch zu seinem etwas älteren Bildhauerkollegen Auguste Rodin. Die Werke von Medardo Rosso sind allerdings deutlich zarter und weniger monumental als die von Rodin. Rosso hat zum Beispiel mit Materialien wie Gips und Wachs experimentiert. Manche seiner Skulpturen sehen fast aus, als würden sie zerfließen. Christian Gampert hat sich das im Kunstmuseum Basel aus nächster Nähe angeguckt. Dort zeigt jetzt eine Ausstellung nicht nur Skulpturen von Medardo Rosso, sondern auch von vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, die Rosso beeinflusst hat.
Medardo Rosso war ein Zweifler. Das eine, richtige Bild wollte, wie bei Giacometti, nie aufscheinen. Er musste sich immer neu um es bemühen. Das erklärt, warum Rosso ab 1906 die stets gleichen Motive variierte. Es erklärt aber auch, warum viele seiner Figuren seltsam entrückt und verschwommen wirken, wie hinter einem Vorhang, wie eine Totenmaske oder noch gar nicht da. Vorläufige Formen, die ihre Vergänglichkeit vorzeigen. Direktorin Elena Filipovic.
Wenn wir denken in Skulptur und wenn wir denken, dass eine Skulptur muss nur repräsentieren etwas, wir sehen mit Rosso, dass er repräsentiert mehr ein Gefühl, ein Moment, und das ist sehr modern.
Schon der erste Raum ist grandios inszeniert. Auf hohen historischen Sockeln stehen die meist eher kleinen Köpfe oder Büsten einsam im Saal. Viele aus Wachs oder Gips, also armen Materialien, manche in einer Vitrine oder einem Käfig präsentiert. Rahmungen, die Rosso vorgab, weil er die Bedingtheit der Figuren im Raum zeigen wollte. Auch Francis Bacon wird später solche Käfige malen. Eine Dreiergruppe aus einem Rodin-Torso, Cézannes fünf Badenden und Rossos schrundigem Porträt d'Henri Rouart zeigt, dass Rosso seine Skulpturen fast immer in Bezug zu anderen Künstlern präsentierte, etwa im Pariser Herbstsalon 1904. Und er fotografierte seine Plastiken immer neu, um ihre Wirkung in Licht und Schatten zu untersuchen. Zwei lange Vitrinenreihen an den Wänden zeigen diese Erkundungsarbeit. Und umgekehrt, die Fotografie, das Medium, das den flüchtigen und vielleicht wahren Augenblick erhaschen kann, brachte Rosso dazu, auch die angeblich festgefügte, denkmalhafte Skulptur quasi zu verflüssigen. Rossos künstlerische Strategie der Wiederholung ist Ende des 19. Jahrhunderts natürlich Avantgarde. Kuratorin Heike Eipeldauer.
Was mich besonders interessiert an Rosso ist, dass er kein Meisterwerk mehr schafft. Es spitzt sich nicht zu in dem einen wichtigen, ikonischen Werk, sondern es geht um diese künstlerische Praxis, um dieses sich Abarbeiten an etwas.
Rosso variierte in seiner bekanntesten Plastik Jüdisches Kind von 1893 immer neu Material, Oberfläche, Farbe, verblassende, fast verwesende Gesichtszüge. Auch andere melancholisch geneigte Kinderköpfe bezeugen ein Zeitalter der Dekadenz. Rossos vielleicht wichtigstes Motiv ist eine natürlich christlich inspirierte Mutter-Kind-Symbiose, nur dass hier Mutter und Neugeborenes kaum sichtbar sind. Einmal drückt die Mutter den Kinderkopf zärtlich an ihre Wange, ein anderes Mal ist der Kopf der Mutter gar nicht da, ein Ärmchen des Kindes greift nach der Brust. Aber alles verschwindet in den Materialbergen des Hintergrunds. Eine wesentliche Qualität der Ausstellung ist die Kontextualisierung von Rossos Arbeiten als Impulsgeber für Moderne und Gegenwart. Etwa 60 Werke anderer Künstler aus den letzten 100 Jahren zeigen, dass Rossos pessimistische Sicht auf Wahrnehmung, Existenz und Vergänglichkeit zu einem Haupterzählstrang der Kunstgeschichte geworden sind. Das Kunstmuseum Basel spielt das an formal abstrakten Kriterien durch, indem etwa ein Rosso-Kopf in eine Reihe mit Constantin Brancouge und David Hammonds gestellt wird. Oder man zeigt das inhaltlich, wenn es um das Verschwinden der Menschengestalt bei Giacometti bis Miriam Kahn, von Paul Tech bis Louise Bourgeois und Robert Gober geht. Medardo Rossos Modelle waren oft kleine Leute, Kinder, Leidende. Die Materialexplosionen des Spätwerks belegen auch seine soziale Erdung. Wie jener vornübergeneigte, schon 1889 konzipierte Malato all'ospedale, ein Kranker in der Klinik, der sich in der eigenen Körper- und Umgebungsmasse quasi auflöst und darin versinkt.
Medardo Rosso, die Erfindung der modernen Skulptur, so heißt die neue Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Christian Gampert hat sie schon gesehen. Der US-amerikanische Schauspieler Richard Chamberlain ist gestorben. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Eher berühmt wurde Chamberlain als katholischer Pater Ralph, der lange seine Liebe zur Farmerstochter Maggie seinem Ehrgeiz opfert.
The church has such power, Frank. Or rather God has, working through the church. The power to shape the lives of millions and millions of people, to change the whole course of history. And I want to be a part of that.
Die Kirche habe die Macht, das Leben von Millionen Menschen zu formen und den Lauf der Geschichte zu verändern, und davon will er ein Teil sein. So Chamberlain als gut aussehender Pater in der Serie Die Dornenvögel. Ab da galt er als Prinz Charming Hollywoods. Davor hatte er schon den Arzt Dr. Kildor und den Navigator im Film Shogun gespielt. Für jede dieser Rollen bekam er einen Golden Globe. Jetzt, erst mit 69 Jahren, outete er sich als homosexuell. Er habe das verschwiegen, sagte er, aus Angst, sonst keine Karriere haben zu können. Nach den Dornenvögeln war Chamberlain vor allem in Gastauftritten in Fernsehserien wie Desperate Housewives sowie als Theaterschauspieler zu sehen. Jetzt ist er mit 90 Jahren gestorben. Und auch der DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe ist tot. Seit Ende der 60er Jahre war Poppe in oppositionellen Kreisen der DDR aktiv. Er organisierte literarische Abende mit kritischen Autoren und arbeitete in der Friedensbewegung. Er wurde verhaftet, machte trotzdem weiter. Nach der Wiedervereinigung wurde er der erste Menschenrechtsbeauftragte der Bundesrepublik. Der spätere Erfolg der AfD war für ihn nur schwer zu ertragen.
Die Idee, die dahinter steht von der AfD, ist ja zu sagen, wir sind sozusagen die neue Bürgerbewegung. Und das also mit den Inhalten von Abschottung gegenüber Europa, von zunehmendem Nationalismus bis hin zu rechtsextremen Leuten in dieser Partei, das ist einfach eine Zumutung für die Teilnehmer damals der friedlichen Revolution.
Er dagegen sei ein freundlicher Kämpfer für die Freiheit gewesen, würdigte ihn die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt. Jetzt ist Gerd Poppe mit 84 Jahren gestorben. Die Komikerin Amber Ruffin ist bekannt für ihre satirischen Bemerkungen über Präsident Donald Trump. Sie sollte nun eigentlich beim jährlichen Dinner der Journalistenvereinigung White House Correspondents Association auftreten, wurde aber, wie es jetzt heißt, von der Vereinigung wieder ausgeladen. Man wolle den Fokus nicht auf eine Politik der Spaltung legen, lautet die Begründung. Kritiker hingegen meinen, hier beuge sich wohl eher die Presse dem Druck aus dem Weißen Haus. Es wird nun gar keinen Comedy-Auftritt geben. Das also ist das Ende von Suppe auf Van Goghs, Maisstärke auf Stonehenge und langsame Marschieren auf der Straße. So heißt es in einer Ankündigung der britischen Klimaaktivistengruppe Just Stop Oil. Sie will Ende April solche Protestaktionen einstellen, weil Großbritannien nun ein Gesetz verabschiedet hat, das die Öl- und Gasförderung einschränkt. Allerdings schreiben sie auch den Satz, nicht weniger als eine Revolution wird uns vor den kommenden Stürmen retten. Kein Ende des zivilen Ungehorsams also geplant.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Die Lage in Myanmar und Thailand nach dem Erdbeben und die Demonstrationen in der Türkei, das sind gleich nach den Nachrichten zwei der Themen in den Informationen am Abend ab 6:10. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Schönen Abend.